Wie Gott über mich denkt. Das ist eine sehr entscheidende Frage für mein Leben. Und je nachdem, wie die Antwort lautet, wird sich auch mein Glaube gestalten. Entweder wird mein Glaube mich klein machen oder groß. Entweder wird er mich niederdrücken oder er wird mich aufrichten. Wie denkt Gott über mich? Wie denkt Gott über mich, wo er doch alle meine Schwächen kennt? In meinem Heimatdorf Krummstadt gab es einen Schrottplatz. Ganz besonderer. Da standen Eisenbahnen, Militärfahrzeuge, Bagger, Kran und PKW, alles auf einem Platz. Und für uns Jungs war das alles sehr interessant. Diese Objekte, das war was Besonderes. Und irgendwann einmal, ich war noch sehr klein, nahm ich meinen großen Bruder und meine zwei Cousins mit und wir sind in diesem Gelände eingestiegen. Haben uns alles angeschaut, auf den Fahrzeugen rumgeklettert. Wir fanden Werkzeug und dann haben wir ein paar Teile ausgebaut. Es kam, wie es kommen musste. Wir wurden erwischt, gestellt, identifiziert und als absoluten Höhepunkt gab es Einzelgespräche bei meinem Papa. Es kam alles raus. Ich, der Kleinste, war der Erste, der rein musste und ich konnte dem nicht widerstehen und habe alles gestanden. Und dann war die Frage, was soll ich jetzt mit euch machen? Was soll ich jetzt mit euch machen, wo alles rausgekommen ist? In dem Prophetenbuch Jesaja deckt Gott durch den Propheten 39 Kapitel lang alles auf, was schiefgelaufen ist im Volk. Sie haben Gott vergessen. Ihre Gottesdienste waren zwar klasse, aber innerlich zum Davonlaufen. Die Armen wurden unterdrückt, sie wurden vergessen, sie wurden ausgebeutet. Die VIPs in der Gesellschaft, die wurden immer reicher, Korruption herrschte. Sexuell lief es drunter und drüber, Götzendienst, Missbrauch in jeder Hinsicht. Die Liste wurde lang und länger. Gott hält seinem Volk einen Spiegel vor und sagt, schaut her, ich hab's entdeckt, so seht ihr jetzt aus. Und dann kommt diese Frage, und nun? Was soll ich jetzt mit euch machen? Was soll ich jetzt mit euch machen? Wie sieht Gott wohl sein Volk? Und es ist erstaunlich, was dann alles im Buch Jesaja noch berichtet wird. Denn Gott hat sein Volk ins Herz geschlossen. Er sieht das Volk mit den Augen der Wahrheit und er antwortet mit der Liebe seines Herzens. Beides geht zusammen. Und wir lesen in Jesaja Kapitel 43, doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin. Ich liefere Äthiopien und Seba an deiner Stelle aus, weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe, deswegen opfere ich an deiner Stelle Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Eine überraschend andere Antwort. Wie denkst du über dich? Gott kann mich gar nicht mehr lieben. Gott kann überhaupt nicht an mir festhalten. Der sieht doch genau, wer ich bin. Ich bin abstoßend für ihn. Er wird sich von mir abwenden. Floyd McLang, er schreibt in einem Buch mit dem Titel Das Vaterherz Gottes, können wir uns überhaupt vorstellen, wie anziehend wir in Gottes Augen sind? Wie anziehend wir in Gottes Augen sind? Eines der größten Hindernisse für Gott ist es, wenn wir glauben, dass unser fehlerhaftes Menschsein abstoßend auf ihn wirkt. Ja, wir haben gesündigt. Ja, wir haben Gottes Herz gebrochen. Aber wir sind immer noch der Mittelpunkt von Gottes Zuneigung. Sein Augapfel. Wenn wir Gott ins Herz blicken, dann entdecken wir eine tiefe Zuneigung zu uns. Wow. Doris Hartwig hat Gott ins Herz geblickt und wird uns da einige Einblicke geben von dem, was sie da entdeckt hat.
Nach Hause kommen, dem Vater begegnen. Und es waren 3 vollgepackte Tage mit Vaterbeziehungen, mit Vaterbegegnungen. Und wir haben dort viel über den Vater gehört. Nichts Neues. Auch das, was wir hier schon gehört haben, dass er uns liebt, dass er Beziehung zu uns will. Und doch war es einfach nochmal ganz neu, das zu erfahren, ganz tief im Herzen das zu erfahren. Und dann haben wir eben nicht nur über den Vater was gehört, sondern auch von ihm selbst was gehört. Er hat geredet, wir haben das hörende Gebet geübt und er hat zu jedem von uns gesprochen. Er hat auch zu mir gesprochen und er hat Worte der Heilung hineingesprochen in mein Herz. Ja? Ich komme aus einer Familie, wo ich verletzt wurde. Ja? Ich bin auf die Welt gekommen als 7. Kind einer Familie und ich war nicht gewollt. Und das hat meine Mutter mir auch gesagt. Er hat gesagt, wie ich 12 war, ich habe dich nicht gewollt. Wie ich dich gespürt habe in meinem Leib, habe ich mich mit dir abgefunden. Und das stand über meinem Leben. Und dort hat Gott zu mir gesprochen und hat in hörendem Gebet gesagt, schau, was war, bevor du ein Menschenkind wurdest. Du und er waren in Stärke und Kraft vereint. Bevor ich überhaupt im Leib meiner Mutter gebildet wurde, hat er mich gewollt. Und das war etwas, das ist ganz tief in mein Herz gefallen. Und ich bin, die Wunde ist nicht auf einmal weg, aber ich habe gemerkt, es hat so gut getan, dass der Papa im Himmel zu mir gesprochen hat. Und er hat dadurch auch einfach mein Gebet verändert. Die Leute, die mit mir beten, die haben das vielleicht schon gemerkt, dass ich viel mehr auch wirklich zu Gott Vater sagen kann. Papa, Vati. Und das Zweite war, was mir sehr wichtig ist, euch weiterzugeben. Wir hatten einen Vortrag, Waisenkinder und Gotteskinder. Und es kam so raus, dass wir als Christen ganz, ganz oft als Waisenkinder leben. Wir sind zwar, wir haben uns bekehrt und durch Christus haben wir das Vorrecht, Gottes Kinder zu sein. Und doch leben wir wie Kinder, die unter der Brücke leben, die nicht satt werden, die sich nicht sicher fühlen. Und Gott möchte, dass wir heraustreten aus diesem Waisenkindsein, hineintreten in die Sohnschaft, in die Kindschaft und wirklich erleben, Gott ist nicht wie mein Papa auf der Erde und er ist auch nicht wie meine Mutter auf der Erde, sondern er ist wirklich der Wahrhaftige, der Vater aller Vaterschaft und der trösten kann, wie eine Mutter trösten kann, so wie es eure Mutter nicht konnte. Und das war für mich ja, einfach ein wahnsinniges Geschenk dieses Wochenende. Ich bin gar nicht mit so viel Erwartung hingefahren und doch hat Gott mich wirklich reich beschenkt. Und ich war dann auch so mutig, mir samstags eine Krone zu basteln und sie aufzusetzen und wirklich zu sagen, ich bin Gottes Kind und ich darf diese Krone tragen und es ist nicht lächerlich, sondern der Papa im Himmel, der freut sich darüber. Und das wünsche ich euch auch.
Der Glaube macht nicht klein, sondern er macht groß. Er richtet auf, er gibt Wert, er stärkt das Rückgrat. Vielleicht hörst du jetzt auch in der Predigt schon so eine Botschaft, die Gott dir gibt und die Gott dir zuspricht, wie er dich sieht und wie er dich wahrnimmt. Dann halt es in deinem Herzen fest. Fürchte dich nicht, du bist mein. Gott hat dich ins Herz geschlossen. Gott gibt dir eine neue Identität, eine neue Selbstsicht, ein neues Selbstbewusstsein, ein ganz neues Sein. Und Paulus beschreibt das so im Neuen Testament: Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch, also eine neue Schöpfung. Was vorher war, das ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Da hat was völlig Neues begonnen. Wir machen uns immer wieder klein, wenn wir diese Wirklichkeit nicht beachten. Unsere Identität durch den Glauben heißt neue Schöpfung, nicht altes Leben, neue Schöpfung. Und Jesaja 43, Vers 1, der Predigtext von heute, drückt genau das aus. Und es lohnt sich, diesen Bibelvers auswendig zu lernen, ihn zu kennen und ihn sich immer neu ins Bewusstsein zu rufen. Gerade dann, wenn ich wieder denke, ich bin ja nur der, der unter der Brücke schläft, ich bin gar nicht so wertvoll. Wenn du schuldig geworden bist, fürchte dich nicht. Wenn du an dir selbst verzweifelst, sag Gott, ich habe dich erlöst. Und wenn andere dich ablehnen, dann sagt er, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und wenn du Zweifel am Glauben hast, dann sagt er, du bist mein. Halte dem Kleinmachenden immer wieder die großmachende Sicht Gottes entgegen und sag, das gilt. Und das andere gilt nicht mehr. Ich gebe dir 5 Punkte mit, die diese neue Identität des Glaubens beschreiben. Diese 5 Punkte sind Wirklichkeit in deinem Leben, wenn du dein Leben zu Christus hingewendet hast, wenn du es ihm übereignet hast, ihm anvertraut hast, dann gilt das für dich. Wie sieht es aus, diese neue Identität? Das erste ist der neue Name. Es gab Glaubensformen, gibt es auch heute noch, da bekommt man mit der Taufe einen neuen Namen. Als Beispiel dafür, dass mit Christus das Leben neu wird. Wir finden das auch in der Bibel. An manchen Stellen gab es neue Namen. Saulus wurde zu Paulus. Das ist ja heute noch sprichwörtlich. Abram wurde zu Abraham. Aus Josef wurde Barnabas. Aus Simon wurde Petrus. Und aus Jakob wurde Israel. Jakob, Israel, diese Namen werden in unserem Predigtext erwähnt. Und Jakob steht für das alte Leben. Und dieser alte Name Jakob bedeutet der Fersenhalter. Warum? Er war der jüngere Zwillingsbruder und bei seiner Geburt hat er sich bei seinem Bruder, der vorher rauskam, an der Ferse festgehalten. Und so ein Fersenklammerer, so ein Fersenbeißer ist er auch gewesen im Leben. Man nennt ihn auch den Hinterlistigen, den Betrüger, den Falschen, der seinen Bruder dann um sein Erzgeburtsrecht gebracht hat. Das Alte, Jakob der Name. Und nach einer intensiven Gottesbegegnung spricht Gott ihn jetzt einem neuen Namen zu. Er nennt ihn Israel. Israel, das bedeutet, Gott herrscht. Gott ist der alles Überragende. Nicht du mit deiner List, sondern Gott. Und in diesem neuen Namen Israel steckt auch all die Verheißung, die Gott Jakob und seinen Nachkommen gegeben hat. Du wirst zu einem großen Volk werden. Gott wird an diesem Volk seine Zusagen erfüllen. Er wird durch dieses Volk in der Welt herrschen. Und Israel wird die ganze Menschheit einmal segnen, das Volk, das von dir hervorgeht. In diesem Volk werden sich alle Gottes Verheißungen und Zusagen erfüllen, vor allem dadurch, dass in diesem Volk Gott selbst Mensch wurde durch Jesus Christus. Und Christus hat gesühnt für die ganzen Sünden der Welt, für deine, für meine, für alle, die waren, für alle, die noch kommen. Aus Jakob, aus diesem Hinterlistigen, wurde Israel, der die Verheißung trägt und für andere zum Segen wird. Gott überwindet das alte Wesen von Jakob und er schafft in diesem alten Menschen eine ganz neue Wirklichkeit. Der alte Jakob ist gestorben, jetzt lebt dieser neue Israel. Der alte Frieder ist gestorben, jetzt lebt ein ganz neuer Mensch. Die alte Uschi ist gestorben, jetzt lebt eine ganz neue. Die alte Doris ist gestorben, jetzt ist es eine ganz neue. Setz deinen Namen ein. Im Glauben ist der alte Mensch gestorben. Und Gott gibt dir ein neues Leben, eine neue Identität. Die kleinmachende Sicht, die gilt immer diesem alten Namen. Der Neue dagegen trägt Gottes Verheißung in sich und darum ist er groß und darum macht er groß. Deswegen vergiss das Alte. Du bist in Christus eine neue Schöpfung. Das gilt. Der neue Name. Und das Zweite, die neue Identität, hat auch eine neue Emotion. Fürchte dich nicht, sagt Gott. Das ist toll. Du musst dich nicht mehr vor Gott fürchten. Er ist liebender Vater, er ist Versorger, er ist Heiland, er ist Erlöser, er ist Befreier. Wer für seine Schuld keine Vergebung hat, der hat allerdings allen Grund, sich vor Gott zu fürchten. Wer den ganzen Mist seines Lebens vor sich sieht und niemanden hat, der dafür gerade steht, der muss Angst haben, dass es ans Licht kommt. Wie gut tut es, Christus zu kennen. Paulus schreibt, so gibt es nun keine Verdammnis, keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Punkt. Die gibt es nicht mehr. Auf gut Deutsch ausgedrückt, die Sünde kann mich mal. Vorbei, hat keine Wirkung mehr an mir. Oder etwas schöner ausgedrückt im ersten Johannesbrief, daran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz uns verurteilt. Denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Er weiß alles und er ist größer als all das, was uns verurteilt, weil er uns die Vergebung schon zugesprochen hat. Der Teufel will uns das Alte immer wieder vorhalten. Er will uns an das alte Leben binden. Er tut so, als wären wir noch der Alte. Und den Alten, den kann er zu Recht verklagen, ja? Doch an der neuen Wirklichkeit Gottes in uns hat er kein Recht mehr. Er kann mir meine ganze Sünde vorhalten. Er kann mir alle Unzulänglichkeiten vorhalten. Doch er hat Pech. Das ist mir durch den Glauben doch schon alles vergeben. Christus hat mir schon alles vergeben. Und immer wenn in dir vielleicht dieses alte Gefühl wieder hochkommt, dann sagt dir Gottes Sicht über dich. Und die heißt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht aufgrund deiner Vergangenheit, fürchte dich nicht aufgrund deiner Unzulänglichkeit, fürchte dich nicht aufgrund irgendeiner Notlage, die dich bedrängt und du meinst, Gott hätte dich vergessen. Fürchte dich nicht, nein. Neue Emotionen. Und dieses neue Gefühl, das muss man einüben. Das muss man einüben und sich immer wieder da hineinfinden. Du bist diesen negativen Gefühlen nicht ausgeliefert. Passe diese negativen Gefühle immer wieder neu deiner Wirklichkeit an, die Gott dir gegeben hat und die Gott dir zuspricht. Liefere dich nicht den alten Lügen über dich aus, sondern der neuen Wahrheit, die Gott über dich ausspricht. Die neuen Emotionen. Das dritte ist der neue Zustand. Gott sagt seinem Volk, ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Das heißt, Erlösung ist Gegenwart. Erlösung ist eine Tatsache, die Gott geschaffen hat. Und darum ist Erlösung auch Gewissheit. Sie kommt von Gott und sie wird mir von Gott zugesprochen. Und das ist eine der ganz grundlegenden Unterschiede zwischen dem christlichen Glauben und zwischen anderen Religionen. Es ist darum auch der grundlegende Unterschied zwischen dem Gott der Bibel und anderen Gottheiten. Erlösung ist etwas Abgeschlossenes. Etwas Geschehenes. Zwischen Geburt und Sterben geschieht es und ab diesem Zeitpunkt ist es mein Leben lang gültig. Es bleibt. Erlösung liegt für die, die zu Christus gehören, nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Und deswegen muss ich auch am Ende meines Lebens keine Angst mehr haben oder befürchten, nicht erlöst zu werden, denn ich bin es ja schon. Es kommt nicht erst, es ist schon geschehen. Gott gibt diese Zusage, ich habe dich erlöst. Ich habe dich schon erlöst. Bei all dem, was in deinem Leben auch noch so unerlöst aussieht. Ich habe dich schon erlöst. Das ist Gewissheit. Im Islam finden wir das nicht. Da hält Allah sich das immer offen bis zum Schluss. Der Mensch kann sich anstrengen, er kann alles tun, er kann möglichst alles richtig machen vor Gott, doch am Ende liegt es in dieser spontanen Entscheidung Allahs, ob er den Menschen erlöst oder auch nicht. Der Zugang ins Paradies bleibt unberechenbar. Was für ein Unterschied bei unserem Gott. Ich habe dich erlöst durch den Glauben an Jesus Christus. Durch den Glauben an ihn gehörst du zu ihm in seine neue Welt, jetzt schon. Ich lebe noch hier und gleichzeitig habe ich diese neue Wirklichkeit jetzt schon in mir. Und diese Gewissheit will der Satan uns immer wieder rauben. Er will es uns immer wieder schlecht machen. Und wir singen in einem Lied, wenn mich mein Herz erneut verdammt und Satan flößt mir Zweifel ein, höre ich die Stimme meines Herrn, nämlich ich habe dich erlöst. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Ich bin sein. An meinem Zustand ändert sich nichts, auch keine erneute Schuld ändert etwas an meiner Erlösung. Meine Unfähigkeit zum Guten ändert nichts an meiner Erlösung. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin so toll. Nein, denn ich bin sein, ich gehöre zu ihm. Deswegen glaube ich den Zusagen Gottes mehr als all meinen Zweifeln, die ein anderer mir immer wieder einflößt. Ein neuer Zustand, in dem bin ich, weil Gott ihn in mir schafft. Und das Vierte, was Gott neu mir gibt, das ist eine ganz neue Beziehung. Er sagt dann, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. In unserem Vers spricht Gott ja beide Namen aus, diesen alten Namen Jakob und den neuen Namen Israel. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Er kennt das alte Leben. Er kennt all das, was bei dir nicht richtig läuft. Er weiß, dass in dem neuen Leben, das er dir gegeben hat, das Alte immer noch so intensiv zu finden ist. Er kennt unsere Unfähigkeit zum Guten und er appelliert jetzt nicht an uns und sagt, streng dich bitte noch mehr an, du musst es doch schaffen. Nein, er ruft uns einfach bei dem neuen Namen und sagt, ich habe dich erlöst. Ja, du bist neu. Er erinnert uns an das neue Leben, das er in uns hineingelegt hat. Er benennt das Neue, das das Alte überwunden hat. Ich frage dich, welchen Namen hörst du? Wie hörst du, dass Gott dich anspricht? Hörst du immer diesen alten Namen mit immer neuen Appellen, dich anzustrengen, es besser machen zu müssen? Hörst du immer wieder den alten Namen, der dich verklagt, weil du das Gute nicht hinbekommst? Hörst du Gottes Stimme immer mit einer inneren Anklage, weil du Zweifel hast, weil du mutlos bist, weil du mit deinen Gefühlen und Sehnsüchten nicht klarkommst? Hörst du Gottes Stimme mit einem schlechten Gewissen? Zuckst du aus Angst zusammen, wenn Gott dich anspricht? Gott hat dich in sein Herz geschlossen und er hat dich erlöst. Und damit hat er dir allen Grund zur Furcht genommen. Und wenn er dich ruft und wenn er dich anspricht, dann spricht er dich an, weil er dich will. Und nicht, weil er dich ablehnt oder weil er bei dir irgendetwas sucht, was nicht passt. Er spricht dich an, weil er dich will. Wir singen und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Gott hat dich ins Herz geschlossen und so spricht er auch deinen Namen aus. Und das Letzte, was in diesem Vers drin steht, es ist eine neue Zugehörigkeit. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Nicht nur du gehörst zu mir, sondern du gehörst mir. Ich gehöre nicht mehr den Mächten dieser Welt. Ich gehöre auch nicht mehr dem Konsum und muss alles Mögliche haben und der flößt mir ein, was ich brauche. Ich gehöre nicht mehr der Meinung anderer. Ich gehöre nicht der Arbeit und ich gehöre nicht meinem Chef. Ich gehöre nicht den Gesetzen des Marktes und ich gehöre auch nicht Amazon, auch wenn das der reichste Mann der Welt ist. Ich gehöre nicht meiner Lust. Ich gehöre auch nicht meiner Angst. Ich gehöre noch nicht einmal mir selbst. All dem muss ich nicht mehr dienen. Ich muss noch nicht mal mir selbst dienen. Nichts und niemand hat mehr einen Anspruch auf mich, allein Gott. Nichts nimmt mich mehr gefangen. Nichts hat das Recht, mich hinter sich herzuschleifen und sagen, du musst mir dienen. Ich bin an Gott gebunden. Und darum bin ich von ihm beschenkt. Darum bin ich von ihm versorgt und geführt und getragen und wertgeschätzt. All das andere brauche ich nicht mehr. Ich habe doch so viel mehr in ihm. Wie hörst du diesen Satz? Als ein freiheitsbegrenzendes Los, ich darf dies und jenes nicht mehr, weil ich ja ihm gehöre? Oder hörst du ihn als grenzenlose Freiheit? Mir steht Gottes Welt offen und seine Kraft und seine Macht und seine Möglichkeit und seine Liebe. Die neue Identität des Glaubens, wow. Das ist groß. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, wer für mich einsteht. Ich habe ein Zuhause. Ich habe einen himmlischen Vater, der mich in sein Herz geschlossen hat. Und er schaut mich an. Und er schaut dich an. Und er fragt, was soll ich jetzt mit dir machen? Gott fragt sich das immer wieder, was soll ich jetzt mit dir machen? Und er kommt immer wieder zu diesem Schluss. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mit mir. Du gehörst mir. Kinder Gottes haben es sowas von gut. Und das lasse ich mir nicht rauben. Daran halte ich mich immer neu fest. Deswegen nutz auch du diese Chance. Werde Gottes Kind und ergreif all das, was Gott in dein Leben hineinlegt und lass das emotional und in allen Bereichen ganz neue Wirklichkeit werden. Eine neue Wirklichkeit des Glaubens? Wir hören noch einmal, was Doris dazu zu sagen hat.
Ja, auf dem Seminar haben wir das auch gemacht, gehört. Was sagt der Papa im Himmel? Was hat er zu mir gesagt, bevor ich so viel Negatives gehört habe hier auf der Erde? Und er hat was zu sagen und das hat er auch heute Morgen. Er hat zu jedem von euch, bevor ihr hier auf die Erde kamt, schon mal etwas gesagt. Und das dürft ihr jetzt einfach mal hören. Und wenn man Gottes Stimme hört, dann ist es kein Dröhnen vom Himmel und keine laute Trompete und keine Ansprache und kein Geschrei, sondern manchmal ist es oder oft ist es nur ein Hauch einer Berührung. Wenn ihr euch die Haare kämmt und ein Haar fällt euch auf die Schulter, dass man wirklich nur so grad so fühlt, dass da was war. So ist das oft. Aber nehmt es ernst. Es ist Gottes Stimme. Es ist nicht immer eure eigene. Und manchmal ist es eben auch so, dass Ja, das Gottesgeist verbindet sich mit unserem Geist. Und dann ist da eine Stimme und die sagt uns, so wie er das zu mir gesagt hat, du bist meine Prinzessin. Das habe ich damals gehört und das hat so gut getan, das von Gott zu hören. Und wer mutig war, durfte das dann hier an die Flipchart schreiben. Und das habt ihr auch das Recht, heute Morgen zu hören, was sagt Gott zu mir. Und vielleicht ist es wirklich nur dieses eine Wort. Perle, wertvoll, geliebt. Hört einfach mal. Und wenn ihr mutig seid, dann kommt her und schreibt es auf. Und für jeden, der hier vorkommt, auch wenn er nichts aufschreibt, gibt es hier so eine kleine Königskindkrone. Die dürft ihr euch mit nach Hause nehmen als Erinnerung. Ich bin Königskind. Und die Beter werden während dem Lobpreis auch bereitstehen. Und ihr dürft für euch beten lassen, euch hinein segnen lassen in diese liebenden Vaterarme. Und auch da gibt es für die, die nicht hier vorkommen wollen, so ein Krönchen. Seid mutig, traut euch. Der Vater wartet darauf, euch umarmen zu dürfen.